Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Im Sinne der nächsten Veranstaltung räumen wir jetzt schnell das Feld. Vielen Dank.
Eins, zwei, drei.
Ja, du bist schon dran. Okay.
Eins, zwei, drei.
Okay. Ich nehme es, glaube ich, in die Hand, sonst muss ich nicht. Jetzt bin ich blöd. Das ist so niedrig.
Ich fange schon mal an. Ja, guten Tag. Ich möchte Sie im Namen des Open House Verlag begrüßen. Wir möchten ein Buch vorstellen, das heißt Die Bombe von Sven Hannes. Der Autor sitzt da neben mir. Das ist die Geschichte der Atombombentests bzw. der Atombombe von den Anfängen bis zur Gegenwart. Was ist das Besondere oder eines der besonderen Dinge an dem Buch? Zuerst mal, der Autor hat sich über 10 Jahre mit dem Thema beschäftigt und weiß, glaube ich, also, wovon er spricht. Er weiß sicher, wovon er spricht. Und es ist eine Technologiegeschichte, es ist eine historische Geschichte, eine politische Geschichte. Es hat einen ungewöhnlichen Umfang. Der meiste wird nur die Entstehungsgeschichte der Atombombe beschrieben, nämlich in den 30er, 40er und 50er Jahren. Hier geht es jetzt mal bis in die Gegenwart, bis zu den neuesten Entwicklungen unter den Regierungen Obama und Trump. Und es werden nicht nur die USA und die Sowjetunion beschrieben, sondern auch alle anderen Staaten, die Atombomben Waffen führen, also auch Indien, Pakistan, Israel, Frankreich, Großbritannien. Ja, ich glaube, ich habe jetzt irgendwas vergessen, aber
Nordkorea, Israel.
Nordkorea, genau. Ja, und Sven Hannes wird jetzt ein Kapitel daraus lesen und wir werden so viel Zeit lassen, dass am Schluss noch Fragen zu stellen sind, so 5 bis 10 Minuten. Ja, viel Spaß.
So, ich muss mich erstmal für meine tiefe Stimme entschuldigen. Ich hoffe, es kommt irgendwie an. Ich hatte eine Erkältung. Ich versuche es trotzdem. Das Kapitel heißt Amchitka und stellt den Teil dar, so in der ersten Hälfte der 70er Jahre, über den eigentlich man in den Publikationen, die es bisher gibt, so gar nichts findet, über das, was tatsächlich da an Experimenten durchgeführt wurde. Und nicht so dicht, so. Sie müssen mir das sagen, ich höre gar nichts. Ungeachtet der offiziellen Übereinkunft über das Nahziel eines vollständigen Atomteststopps, wird die Entwicklung immer besserer militärischer Sprengköpfe in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre mit unvermittelter Zielstrebigkeit fortgeführt. Auf amerikanischer Seite erfolgen die Tests seit der Verlagerung in den Untergrund. Das ist ja seit 1963 der Fall. Seit 1963 führen die Amerikaner ihre Atomtests ausschließlich unterirdisch durch. Sie erfolgen nicht mehr in der Form von Kampagnen, die durch längere Pausen unterbrochen werden, sondern in der Form eines wetterunabhängigen Dauerbetriebs. Sie werden zur Industrie. Rund 13.000 Menschen arbeiten auf der Nevada-Testsite, das ist dieses kontinentale Testgebiet der Amerikaner. Die Wissenschaftler der Staatslabore und die Vertreter der Atomenergiebehörde werden vom Hauptkontrakteur EG&G und vier weiteren Vertragsunternehmen für Mess- und Steuertechnik, Tiefbohrung und Bergbau, Hoch- und Straßenbau, Wachschutz und sonstige Aufgaben unterstützt. Auch die Umweltbehörde EPA, der jetzt gerade wieder in der Presse ist, weil sie abgeschafft werden soll, das United States Geological Survey und das staatliche Wetteramt unterhalten feste Einrichtungen. Natürlich ist man nach der Unterzeichnung des Partial Test Ban Treaty, in dem man dann also auf diese oberirdischen Tests verzichtet, darum bemüht, die Sprengkraftgrenze unterirdischer Tests kontinuierlich nach oben zu treiben. Man will in der Lage sein, die gleichen Sprengsätze zu erproben, die auch in militärischen Waffen installiert werden. Höhepunkt dieser Entwicklung ist die Zündung von insgesamt 10 Megatonnen Bomben, also derjenigen Bomben, von denen man einstmals versicherte, sie niemals auf amerikanischem Festland zünden zu wollen. Dafür wird der abgelegenste Winkel der Nevada-Testzeit erschlossen, das felsige Hügelland Paiute Mesa, hinter dem sich eine schier endlose menschenleere Wildnis erstreckt. Dennoch lösen diese Bomben in Las Vegas, das bis auf 80 Kilometer an den Haupteingang des Testgeländes herangewachsen ist, starke Erschütterungen aus und sorgen für leichte Gebäudeschäden. Eine Ampel in der dortigen Verwaltungszentrale sorgt dafür, dass die Behörden zumindest gewarnt sind. Leuchtet sie rot, zittert am nächsten Tag die Erde. Leuchtet sie grün, bleibt es ruhig. Als am 10. April 1968 ein 1,2 Megatonnen-Test die Oberfläche der Mesa durchbricht und eine veritable Kontamination verursacht, ist die Grenze erreicht. Eine Alternative muss her, die im äußersten Nordwesten des Kontinents gefunden wird, auf den sturmumtosten Aleuten. Die 7 Kilometer lange, weitgehend flache und nur von zähen Gräsern und Vögeln besiedelte Insel Amchitka war von der US Army bereits in den 1950er Jahren als Atomtestgelände für große nukleare Heeresmanöver auserkoren worden. Doch erst jetzt explodieren hier insgesamt 3 Bomben. Wieder ist es die US Army, die das Projekt initiiert. Unabhängige Experten sind skeptisch. Die Insel ist Teil des Pazifischen Feuerrings, der sich durch eine rege Vulkan- und Erdbebentätigkeit auszeichnet. Genau in diesem Spalt zwischen zwei Kontinentalplatten soll eine thermonukleare Multimegatonnenbombe gezündet werden. Tatsächlich erzeugen schon die beiden ersten Bomben, bei denen es sich nur um Proben mit relativ geringer Sprengkraft handelt, minutenlange Nachbeben. Ein Teil des Steilufers versinkt im Ozean. Das Meerwasser wird im Umkreis der Insel durch die Schockwelle zu Schaum geschlagen. Später findet man Seeotter, die von der Explosion beim Tauchgang überrascht wurden. Ihre Augäpfel wurden durch den Sehnervkanal in das Schädelinnere gedrückt, was sie dann natürlich auch nicht überlebt haben. Vor dem finalen dritten Test, der alle bisherigen Sprengkraftrekorde brechen soll, melden 3 Bundesbehörden offiziell Bedenken an. Diese Kanikin Papers verschwinden jedoch in den Schubladen der Nixon-Administration. Eine Klage vor dem Bundesgerichtshof scheitert nur Stunden vor der Zündung. Etwa zur gleichen Zeit dringen Umweltaktivisten mit einem Schiff in die Sperrzone ein. Diese Form des Widerstands wurde bereits 1958 und 1962 im Pazifik erprobt. Genau wie damals werden die Schiffe auch 1971 von den Sicherungskräften aufgebracht, bevor sie ihr Ziel erreichen. Unmittelbar nach dem Kanikin-Test gründen die Aktivisten, angestachelt durch die Niederlage, eine Organisation, die sich als überaus erfolgreich erweist. Sie wird nach dem ersten Boot benannt, das nach Amchitka entsendet wurde, Greenpeace. Und sie wird eine ganze Flotte von Schiffen erwerben, die nun vor allem eingesetzt wird, um gegen die französischen Tests auf Mururoa zu protestieren. Wenn dort gerade nicht gezündelt wird, sticht sie immer häufiger in See, um für Wale und Robben zu kämpfen. Kanikin. Der größte unterirdische Test aller Zeiten explodiert am 6. November 1971 mit der beträchtlichen Sprengkraft von 4,8 Megatonnen. Damit liegt er in der Größenordnung der atmosphärischen Tests, die in den 1950er Jahren im Pazifik durchgeführt wurden. Allerdings ist der Sprengsatz kein primitiver Citybuster, der über Moskau oder Leningrad abgeworfen werden soll, um Millionen Menschen zu töten. Es ist ein hochentwickelter Antiraketensprengkopf, Teil der jüngsten amerikanischen Vision eines kontinentalen Raketenabwehrschirms und zugleich der jüngste Versuch der US Army, im ganz großen Raketenzirkus mitzumischen. Er soll über dem eigenen Luftraum verschossen werden, um sowjetische Sprengköpfe noch in der letzten Flugphase durch Röntgenstrahlen zu zerstören. Damit er diese Strahlen produziert, wurde er mit Gold ummantelt. Um zu beweisen, dass er sie in alle Richtungen gleichmäßig abstrahlt, muss er in der vollen Konfiguration getestet werden. So jedenfalls die Begründung für die gewaltige Sprengkraft, die auch den Army-Wissenschaftlern etwas unheimlich erscheint. Um die Auswirkungen auf die Oberfläche zu reduzieren, wird nicht nur ein 3000 Meter tiefes Loch in den Granit der Aleuten gebohrt, was für sich genommen bereits einen enormen Aufwand darstellt. Am unteren Ende, also in 3000 Meter Tiefe, tiefer als jede Bergbaumine, wird auch eine mehr als 20 Meter große, kugelförmige Kammer in den Fels gemeißelt, wofür Menschen in das Loch hinuntersteigen. In ihrem Zentrum wird der Sprengsatz platziert. So profitiert man zumindest in geringem Umfang vom Decoupling-Effekt. Also ich erkläre das an anderer Stelle, dass wenn man solche Bomben in einem bereits vorhandenen Hohlraum zündet, man die seismischen Auswirkungen dadurch so ein bisschen abschwächen kann. Es hilft wenig. Die Bombe verdrängt in wenigen Sekundenbruchteilen 20 Millionen Tonnen Granit und weitet den Durchmesser der Kugelkaverne von 20 Metern auf bis zu 500 Metern. Also genau weiß man es natürlich nicht, aber es muss so um die 500 Meter gewesen sein. Der Hohlraum, dessen Wände mit glühender Lava bedeckt sind, ist also groß genug, um das zeitgleich erbaute World Trade Center aufzunehmen. Jedoch kollabiert er nach wenigen Minuten. Die Befürchtungen der Kritiker bewahrheiten sich. Der Einsturz setzt sich, anders als von den Wissenschaftlern prophezeit, bis zur Oberfläche fort und erzeugt eine 20 Meter tiefe und 2 Kilometer weite Senke. Der Boden aus massivem Granit gibt nach wie weicher Lehmboden. Tiefe Risse tun sich auf, in denen ganze Bäche verschwinden. Ihr Wasser kommt erst nach Wochen wieder zum Vorschein, nämlich in der Senke, die teilweise vollläuft. Dass dieser neue Lake Kanikin, der sein Wasser nach starken Niederschlägen regelmäßig in den Ozean entleert, nicht hochgradig kontaminiert ist, kann als Glück bezeichnet werden. Ob dennoch radioaktive Substanzen mit den Grundwasserströmen in das Meer gelangen, ist nach 4 Jahrzehnten immer noch Gegenstand von Kontroversen. Auch hier genügt es nicht, mit einem Ruderboot über die Stelle zu fahren und einen Geigerzähler ins Wasser zu halten. Die Sache ist wesentlich komplizierter. Der Raketenabwehrschirm wird nie realisiert. Ein Tag, nachdem die ersten 30 Spartan-Raketen mit ihrem goldenen Sprengkopf stationiert werden, beschließt das US-Repräsentantenhaus aus politischen Gründen die Abschaffung des Systems. Das noch aus einer zweiten Komponente besteht, der extrem schnellen und wendigen, bodennah operierenden, ebenfalls nuklear bestückten Sprintrakete. Weil beide aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften keine andere Nutzung zulassen, werden sie verschrottet. Mehrere Milliarden Dollar wurden nicht nur in den Sand gesetzt, sondern in den Granit. 1974 einigen sich die Supermächte darauf, alle Atomtests auf eine Sprengkraft von 150 Kilotonnen zu begrenzen und nur noch ein einziges Testgebiet zu nutzen. Solche Tests können problemlos auf der Nevada-Testsite durchgeführt werden. Selbst die Warnungen an die Behörden werden überflüssig. Auswirkungen auf die Städte sind kaum noch zu erwarten. Ein gelegentliches sanftes Grollen ist von nun an das Einzige, was die Anwohner von der Testtätigkeit wahrnehmen. Und so verlieren sie, wie die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung, jegliches Interesse an den Tests und auch an diesen Problemen dieser Tests, nebenher gesagt. Auf der Nevada-Testzeit wird ein Zustand zur Normalität, der in der Nachkriegszeit selbst den kühnsten Befürwortern einer nuklearen Rüstung maßlos und geradezu irrwitzig erschienen wäre. Nur etwa jeder 10. Test findet noch in einem horizontalen Tunnel statt. Das beschreibe ich an anderer Stelle, diese Technologie. Für die übrigen bedient man sich der Bohrlochmethode. Also man bohrt ein Loch, wie beim Ölbohren. Die Kosten für solche Tests sind vergleichsweise gering, nämlich im zweistelligen Millionenbereich. Während der Bau eines horizontalen Tunnels im wahrscheinlichsten Fall einen dreistelligen Millionenbetrag verschlingt. Sämtliche Bohrlochtests finden in der Yucca Flat statt, einer brettflachen Steppe zwischen zwei Bergketten, in der in den 1950er und 60er Jahren bereits ein Großteil der atmosphärischen Tests vorgenommen wurde. Ihr Vorteil ist der weiche Untergrund, der aus Geröll, Sand und Staub besteht. Dennoch sind die Bohrungen nicht unkompliziert, was vor allem auf ihren Durchmesser von rund 2 Metern zurückzuführen ist. Er ist im zivilen Bergbau unüblich, weshalb neue Techniken entwickelt werden müssen. Ich muss mal ganz kurz die Nase. Entschuldigung. Die meisten Löcher sind etwa 300 Meter tief und enden knapp über dem Grundwasserspiegel. Für stärkere Bomben wird bis zu 1 Kilometer tief gebohrt. In diesem Fall müssen die Löcher mit Stahlrohren ausgekleidet und trockengelegt werden, was die Kosten in die Höhe treibt. Die Bombe wird vor dem Test unter dem Diagnostic Canister befestigt, in welchem sämtliche für die Analyse der Explosion notwendigen Instrumente installiert werden. Die bis zu 20 Meter langen Sonden werden in einer Montagehalle, die am Rande des Geländes steht, am Fließband gefertigt. Man befestigt das Gespann an Drahtseilen und versenkt es im Bohrloch. Anschließend wird das Bohrloch verfüllt. Hier beginnen die Probleme des Containments. Grundlegendes Defizit von Bohrlöchern ist die Tatsache, dass sie nicht um die Ecke gebohrt werden können. Bombe, Instrumente und Verfüllung liegen stets auf einer Linie. Die Explosionskräfte zerscheren nicht in den Fels, sondern werden exakt auf den Ausgang fokussiert. Das Problem verschärft sich, als man aus Kostengründen dazu übergeht, die Line-of-Sight-Rohre, das sind so lange Rohre, ich beschreibe das auch an einer anderen Stelle in diesem Buch, die braucht man für bestimmte experimentelle Anordnungen, mit in diesen Bohrlöchern vergräbt. Und dadurch wirkt das wie eine Flinte. Die Energie, die auf die Oberfläche dann gerichtet wird, ist also nochmal konzentriert. Versagen die Sperren, die da eingebaut werden, das sind so sehr schnelle Sperren, die dann sofort schließen nach dieser Explosion. Die lassen die Primärstrahlung durch und dann schließen sie sofort, damit der Feuerball nicht rauskommt. Versagen die Sperren, sind nur die Verfüllungen in der Lage, eine Katastrophe zu verhindern. Sind diese Verfüllungen, also das, was man in dieses Bohrloch dann wieder hineinfüllt, zu leicht, werden sie trotz ihres Gewichts in einer gigantischen Fontäne herausgedrückt, wie aus der Kanüle einer Spritze, so etwa beim Test Hubmobile am 18. Januar 1968, als das radioaktive Gas innerhalb von 25 Sekunden 500.000 Tonnen Füllmaterial aus dem Schacht bläst. Ist die Füllung zu schwer oder hat sie zu wenig Halt? Stürzt sie nach der Explosion in die Kaverne, die sich auch bei dieser Testmethode am unteren Ende der Bohrung auftut durch die Explosion. Ein solcher Stemming Collapse ereignet sich beim Test Scrawl am 23. April 1968, bei dem aus Kostengründen versucht wird, nur den untersten Abschnitt mit Zement zu verschließen, die übrige Strecke jedoch mit dem billigsten Material, das auf der NTS vorhanden ist, Sand. Die Betonpfropfen stürzen nach der Explosion in das glühende Inferno unter ihnen. Das Füllmaterial rieselt wie in einer riesigen Sanduhr hinterher. Das Ergebnis ist eine Verbindung zur Oberfläche und die Freisetzung erheblicher Radioaktivität. Die Suche nach der richtigen Mixtur aus leichten, schwerem Beton, Wüstensand, PVC, Bohr und einer giftigen, stinkenden Bitumenmischung zieht sich einige Jahre hin, führt aber schließlich zu einem befriedigenden Ergebnis. Länger dauert es, das Problem der Kabelstränge zu lösen, die von den Instrumenten am Grunde des Bohrlochs aufsteigen. Es handelt sich um plastikummantelte Kupferkabel, die wiederum zu beindicken, ebenfalls ummantelten Kabelbündeln zusammengefasst werden und nach der Explosion im Boden verbleiben. Wie Stromkabel aus der Haushaltswarenabteilung weisen auch sie querschnittsbedingte Hohlräume auf. Die radioaktiven Gase sind mit einer verblüffenden Fähigkeit ausgestattet, in diesen Schlitzen hunderte Meter vorzudringen, was durch die Tatsache begünstigt wird, dass die fragilen Polymerketten der Kunststoffe und Klebemittel durch die Strahlung zerstört werden. Um zu verhindern, dass nach Monaten oder Jahren Radioaktivität aus den abgetrennten Kabelstümpfen dringt, werden spezielle Laminierungen und Kupplungen entwickelt. Jeder Meter wird vor der Installation einem Überdrucktest unterzogen, um seine Dichtigkeit zu überprüfen. Ein aufwendiges Verfahren. Ich überspringe jetzt mal so einen kleinen Teil, ist ein bisschen technisch hier. Es geht jetzt um diese Explosionskavernen, die dann am unteren Ende dieses Bohrlochs entstehen, wenn diese Bombe das Gestein verdrängt. In einer felsigen Umgebung kann die schlagartig erzeugte Explosionskaverne für Tage, Monate oder Jahre stabil bleiben. Im weichen Sedimentboden der Yucca Flat ist der Kollaps der Kaverne jedoch vorprogrammiert. Er erfolgt nach einigen Sekunden, spätestens aber Minuten, wenn die Temperatur in der Kaverne fällt und die Wände vom zähflüssigen in den porösen Zustand übergehen. Weitere 3 bis 30 Minuten benötigt der Hohlraum, um sich durch den fortgesetzten Einsturz der Decke an die Oberfläche zu verlagern. Hat er sie erreicht, vollzieht sich die Formierung des sichtbaren Kraters, der korrekter als Subsidenzsenke bezeichnet werden müsste. Sie bricht innerhalb von Sekunden ein, allerdings nicht immer genau dort, wo die Bombe versenkt wurde, sondern manchmal auch 50 Meter oder 100 Meter daneben. In seltenen Fällen entsteht sie sogar, wenn niemand mehr mit ihr rechnet. Dabei stirbt 1984 ein Angehöriger des Personals der Nevada-Testzeit, der mit der Nachuntersuchung eines für stabil erklärten Geländes beschäftigt ist. Der wird förmlich vom Boden verschluckt. Die kleinsten Krater haben einen Durchmesser von 10 Metern und sind knietief, die größten einen Durchmesser von 200 Metern und eine Tiefe von 60 Metern. Ihre Profile variieren, sie ähneln flachen Tellern oder tiefen Schüsseln. Für die häufigsten Formen werden anschauliche Namen geprägt, so für den Cookie-Cutter, das Keksförmchen, das einen ebenmäßigen Kraterboden und nahezu senkrechte Wände aufweist. Bis in die 1990er Jahre werden auf einem Gebiet, das man in einer halben Stunde mit dem Auto durchqueren kann, mehrere hundert dieser Krater erzeugt. Dazwischen liegen oft nur noch 10 Meter. Aus Platzmangel geht man sogar dazu über, mehrere Bomben etagenweise an der gleichen Stelle zu zünden. Die Yucca Flat wird zu einer Mondlandschaft. Nach zahlreichen Containment Failures, also Versagen des Containments, ist sie außerdem ein Flickenteppich aus sauberen, schwach kontaminierten und stark kontaminierten Flächen, deren radiologische Landkarte sich in einer einzigen stürmischen Nacht ändern kann. In diesem Gebiet sind bis in die 1990er Jahre unzählige Arbeiter unterwegs, die nicht immer nur durch den gewissenhaften Gebrauch ihrer Messinstrumente auf die Gefahr aufmerksam werden. Dass sie sich durch verseuchtes Gelände bewegen, merken sie manchmal nur, weil ihre Schuhsohlen knirschen. Die darin verarbeiteten Polymere, sprich Gummi, werden durch die Strahlung ebenso schnell zerstört wie die Laminierung der Kabel. Gleiches gilt für Gummibündchen an Socken und Unterhosen. Beginnen sie zu rutschen, ist der Boden heiß. Das sind so Alltagswerte, die man sammelt, wenn man auf so einem Gebiet arbeitet. Der größte Unsicherheitsfaktor der unterirdischen Testtätigkeit in Nevada ist die Geologie. Für die Yucca Flat gilt das Gleiche wie für die gesamte NTS, also auch die Rainier Mesa, den Schauplatz der Tunneltests. Sie wurde nie unter dem Gesichtspunkt ausgewählt, für unterirdische Tests geeignet zu sein, weil niemand 1950 solche Tests vorhersah. Das gesamte Areal erstreckt sich über den Resten der Caldera eines vorzeitlichen Supervulkans. Millionen Jahre vulkanische Aktivität hinterließen im Untergrund einen Flickenteppich verschiedenster, oftmals schwer zu durchschauender Formationen, die von mannigfaltigen Störungen durchzogen sind. Auch der schwerste Zwischenfall, den die Amerikaner bei ihrer unterirdischen Testtätigkeit hinnehmen müssen, hat seine Ursache in der nur teilweise bekannten Geologie des Geländes. Als Bainbury vorbereitet wird, bohren die Arbeiter eine Tonschicht an, ein Material, das bis dahin niemand unter der NTS vermutet. Ton. Es sind die Sedimente eines harmlosen Tümpels, der sich vor einigen Millionen Jahren an dieser Stelle mitten in der Wüste befand. Das Bohrgestänge verschlammt, was den Arbeitern große Probleme bereitet. Weil sie aber keine Kernwaffenspezialisten sind, messen sie dem Vorfall keine Bedeutung bei. Sie kommunizieren ihn auch nicht an die Testverantwortlichen, die bereits mit der Planung des nächsten Tests beschäftigt sind. Erst nach dem Vorfall wird das sogenannte Containment Evaluation Panel gebildet, das alle relevanten Informationen auf einem Schreibtisch bündelt. So kommt es, dass die Atombombe in einer Tonlagerstätte platziert wird, in der viele Tonnen prähistorischen Wassers gespeichert sind. Durch die Explosion verwandelt sich dieses Wasser schlagartig in Dampf, der das Gestein mit unwiderstehlicher Kraft aufsprengt. 3,5 Minuten später beginnt sich der Boden neben dem Bohrloch in Wellenform zu heben und zu senken. Steinbrocken von der Größe von Kleinlastern fliegen durch die Luft. Dann steigt eine bräunlich-gelbe Fontäne aus radioaktivem Staub und Rauch in die Luft. Sie steigt innerhalb von Minuten so hoch, dass die Funktionäre der Atomic Energy Commission in ihrer Bürozentrale in Downtown Las Vegas sie erkennen können, ohne sich vom Schreibtisch erheben zu müssen. Sie sind 80 Kilometer entfernt. Sagenhafte 3 Millionen Curie gelangen in die Umwelt. Nur die Windverhältnisse verhindern, dass die Stadt der Spieler zum Katastrophengebiet wird. Weniger Glück haben die Arbeiter, die sich in einem nahegelegenen Camp aufhalten und nicht rechtzeitig evakuiert werden. Sie werden lebensbedrohlichen Dosen ausgesetzt. Nach diesem Test, es ist der 666. Test, US-Test, wird man vorsichtiger. Ich glaube, an der Stelle mache ich mal einen Punkt und vielleicht wollen wir noch ein bisschen quatschen. Hier, so sah das übrigens aus, dann diese Staubwolke 3 Kilometer hoch. Das hat nur Sekunden gedauert, bis das so aussah. Es muss schön gewesen sein für die AEC-Verantwortlichen in Las Vegas. Ja, ich möchte darüber keine Witze machen. Also das ist jetzt einer der unterhaltsameren Teile, aber natürlich ist das ein deprimierendes Thema eigentlich.
Ja, wenn irgendwelche Fragen vielleicht an Sven Hannes sind, dann ja, vielleicht könnten Sie sie stellen und dann kann er, es gibt ja viele Fragen, technologische, politische.
Mich würde interessieren, wie Sie an die Recherchedaten kommen. Also wird das auch freigegeben nach einer gewissen Zeit? Oder?
Beliebte Frage, ja. Ja, es ist so, dass natürlich die Situation in den USA ist exzeptionell. In den USA gibt es diesen Freedoms of Information Act, nachdem Dokumente über diese Testtätigkeit, also Operationsberichte und so, freigegeben werden müssen, wenn sie nicht mehr für die aktuelle Nuklearwaffenpolitik irgendwie für die aktuelle Aufstellung relevant sind. Und da gibt es auch Organisationen, die kümmern sich darum. Und es ist dann auch nicht nur damit getan, dass sie es freigeben, sondern sie müssen es auch zugänglich machen. Und zwar im Internet. Das heißt, man kann sich Hunderte, Tausende dieser Dokumente herunterladen, anschauen. Das Problem ist, sie sind weder verschlagwortet noch sonst irgendwie aufbereitet. Das heißt, man muss sie lesen, man muss sie erstmal verstehen. Und man muss lernen, da zwischen den Zeilen zu lesen, weil das sind eben technische Berichte, in denen viele Alltagsaspekte dieser Tätigkeit und auch viele Pannen, also vieles, was schiefgelaufen ist, gar nicht richtig zur Sprache kommen. Also man muss sich sehr lange damit beschäftigen und ich meine, die meisten dieser Dokumente sind auch stinklangweilig. Das sind dann Seiten um Seiten von Statistiken und sowas. Und an irgendeiner Stelle findet man dann mal so ein Mosaiksteinchen, aus dem man so ein Bild zusammenbauen kann. Und das ist viel Arbeit. Und also es ist so jetzt nochmal, um auf den Unterschied dann zu den anderen Atomwaffenstaaten zurückzukommen. Die anderen Atomwaffenstaaten haben eigentlich das nur kopiert, was die Amerikaner gemacht haben. Die Amerikaner haben es entwickelt und alle anderen haben es dann genau so gemacht. Und manchmal gab es Abweichungen, die beschreibe ich auch, aber im Großen und Ganzen, wenn man über die amerikanische Tätigkeit Bescheid weiß, dann weiß man eigentlich, wie das gemacht wurde. Noch Fragen? Auch gerne zu aktuellen Fragen der Nuklearwaffenpolitik. So spannende Zeit, in der wir leben.
Wer sind jetzt die nächsten Kandidaten, die Interesse haben, da eine Atombombe zu entwickeln nach Nordkorea?
Das hängt auch von uns ab. Ja. Tut es. Also um das jetzt mal auszuführen, was ich damit meine. Es gibt es gab mal so jetzt in den letzten Monaten nach dieser US-Wahl durch diese Präsidentschaft von Donald Trump haben manche Leute sehr schnell angefangen, darüber nachzudenken, ob nicht die Europäische Union oder sogar auch Deutschland, die Bundeswehr, sich jetzt atomar bewaffnen müsste, weil ja der nukleare Schirm der Amerikaner nicht mehr gewährleistet sei. Diese Diskussion ging los, bevor irgendjemand abschätzen konnte, ob diese NATO tatsächlich einen Schaden nehmen wird durch diese Präsidentschaft und welchen Schaden. Und gerade die Rolle Deutschlands ist da sehr wichtig. Wenn Deutschland aus dem Atomwaffensperrvertrag ausscheren würde, dann hätte das eine absolute Symbolwirkung auch für andere Länder, weil Deutschland ist so ein bisschen das Musterland dieses Atomwaffensperrvertrags auch gewesen. Hat auch sehr viele Forderungen durchsetzen können, um diesen Vertrag so zu gestalten, wie sie das wollten. Und wenn sie jetzt daraus ausscheren, dann ist das ein Dammbruch. Dann ist eigentlich dieses Antiproliferationsregime, wie es das jetzt gibt, hinfällig. Und dann wird man eine Situation haben, in 10 Jahren hat man dann vielleicht wieder eine andere US-Regierung, die Welt ist wieder in Ordnung, aber das ist dann eine Welt, in der man dann 10 oder 15 Atomwaffenstaaten mehr haben. Es gibt einige Kandidaten, die sowohl Motive haben, als auch die Fähigkeiten haben, als auch in der Vergangenheit schon Ambitionen da gezeigt haben. Es gibt Taiwan, es gibt Südkorea, es gibt Japan, jetzt auf diesem südasiatischen Schaufeld. Es gibt im Orient auch einige Staaten, die sowas unter Umständen tun würden, Saudi-Arabien zum Beispiel. In bestimmten Umständen, also da gibt es einige. Aber ich meine, das hängt von uns auch ab, ob wir da ein Vorbild sind oder ob wir jetzt sagen, ach, scheiß drauf, jetzt soll sich jeder seine Bomben bauen. Ja.
Oder eben halt auch dafür, dass sich Deutschland für die Abrüstung einsetzt? Ja, oder?
Das könnten wir gerne alle unterschreiben, ja. Das haben wir auch schon unterschrieben, weil das ist Teil des Atomwaffensperrvertrags, den die Bundesrepublik damals unterschrieben hat, der gültig ist. Und der Verzicht der Nicht-Kernwaffenstaaten auf Kernwaffen ist nur die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist die Selbstverpflichtung der Kernwaffenstaaten zur Abrüstung. Und davon ist wenig zu spüren. Die führenden Kernwaffenstaaten, die klassischen Atommächte, modernisieren seit Jahren ihre Atomwaffen. Sie bauen keine größeren Quantitäten auf, weil das brauchen sie auch nicht. Niemand braucht diese Waffen, aber sie schaffen neue Waffen, bessere Waffen und modernisieren ihre Trägersysteme und stecken ein unglaubliches Geld da rein. Also sie kommen ihrer Verpflichtung überhaupt nicht nach. Lesen Sie es, es steht drin. Man muss natürlich auch heute, wenn man wie man sich heute so eine Weiterentwicklung von Atomwaffen vorzustellen hat, ich nehme auch an, unter dem, weil es keine Tests mehr gibt. Und es ist so, dass natürlich atmosphärische Atomtests sind so der Goldstandard. Ne? Damit kann man diese Waffen am besten weiterentwickeln. Wenn man das nicht hat, Und je weiter man davon abweicht, desto komplizierter wird es, desto teurer wird es, aber es ist möglich. Es gibt Hochenergie-Experimente, die ich auch in meinem Buch beschreibe, die in den amerikanischen Atomwaffenlaboren durchgeführt werden, die vielleicht noch nicht jetzt, aber sehr bald Atomtests im Reagenzglas ermöglichen, also im Labor. Das ist dann auch nicht mehr nachprüfbar für andere Nationen, was da getestet wird. Und in Verbindung mit Supercomputern könnten dann eines Tages solche Tests, also könnte man funktionsfähige.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.